Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ute Meier ist im Studio. Schönen guten Tag wünsche ich. In Berlin soll es eine Obergrenze für Mieten geben. Heute hat die Stadtentwicklungssenatorin einen ersten Entwurf vorgestellt. Wir schauen da gleich genauer hin. Übermorgen wird in Brandenburg und in Sachsen gewählt und wir blicken auf den Wahlkampfabschluss in Sachsen heute. Und auf der Insel Rügen haben sich Einheimische gegen eine neue Ferienhaussiedlung gewehrt. Auch dazu später mehr. Wird es im Land Berlin eine Deckelung von Wohnungsmieten geben oder nicht? Seit Anfang der Woche herrscht über diese Frage einige Unruhe. Pläne des Berliner Stadtentwicklungssenats waren bekannt geworden, wonach die linke Senatorin Mietobergrenzen von maximal 8 Euro pro Quadratmeter plant. Das Ganze sorgte für heftige Proteste, von Verfassungswidrigkeit war die Rede, von Enteignung der Vermieter, von drohenden Einbrüchen bei den Investoren, die doch dringend zusätzlichen Wohnraum bauen sollten. Gestern hatte es dazu auch eine lebhafte Auseinandersetzung im Berliner Abgeordnetenhaus gegeben, in der die Opposition der Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher vorgeworfen hat, sie wolle die Stadt Berlin rot umkrempeln. Heute nun hat Katrin Lomscher Medienvertreter eingeladen, um Genaueres zu erläutern. Daniela Siebert war dabei, ist uns jetzt zugeschaltet. Daniela Siebert, wie sehen denn die Pläne der Senatorin genau aus?
Also bislang kannten wir ja nur diese Angaben aus einem Arbeitspapier, das jetzt eine Woche lang Berlin und die Republik verrückt gemacht hat. Heute hat die Stadtentwicklungssenatorin präsentiert, was im eigentlichen Referentenentwurf drin stehen soll. Den werden wir schwarz auf weiß erst am Montag kriegen. Der wird jetzt erst ausgearbeitet. Da soll aber drin stehen, hat Frau Lomscher heute verkündet, dass das Ganze befristet wird auf 5 Jahre. Und zwar soll es dann geben einen Mietenstopp mit dem Stichtag 18. Juni 2019. Da werden sämtliche Mieten eingefroren und es wird eine Mietobergrenze geben, die sich zwischen 5,95 Euro und 9,80 Euro pro Quadratmeter bewegt, je nachdem, wie alt das Gebäude ist. Also einziges Kriterium, das Baualter. Komplett ausgenommen werden Neubauten ab 2014 und es wird Zuschläge geben für Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern und für Wohnungen, die in den letzten 15 Jahren modernisiert wurden, aber dann maximal 1,40 Euro pro Quadratmeter.
Es wurde ja auch darüber diskutiert, ob es nicht Ausnahmen geben soll von dem Mietenstopp. Deshalb die Frage, gilt dieser Mietenstopp, den Sie erläutert haben, ausnahmslos für alle Wohnungen in Berlin?
Nee, der ist angedacht für konkret 2 Fälle. Einmal bei Wiedervermietungen, da generell, und bei Absenkungsanträgen von Mietern mit bestehenden Mietverträgen. Und die sind ausnahmslos nur dann berechtigt, wenn die Netto-Kaltmiete 30% des Haushaltseinkommens übersteigt. Also dann werden etliche Leute jetzt den Taschenrechner in die Hand nehmen müssen, wer überhaupt betroffen ist. So richtig in Zahlen ausdrücken konnte man das heute nicht. Also es betrifft auf keinen Fall den gesamten Mietmarkt.
Eine Kritik an diesen Plänen der Senatorin war ja, dass wichtige Einnahmequellen für kleine Vermieter wegfallen könnten, die die Eigentumswohnung vermieten als Altersvorsorge zum Beispiel. Gibt es da auch Härtefallregelungen?
Ja, sogar in 2 Richtungen. Es gibt sowohl Härtefallregeln für Vermieter als auch für Mieter. Bei den Mietern ist es naheliegend, da soll es für soziale Härtefälle Zuschussregelungen geben. Bei den Vermietern ist es so, dass es eine wirtschaftliche Härtefallklausel geben soll. Danach können Vermieter zum Beispiel bei Substanzgefährdung, was das ist, wurde jetzt nicht näher ausgeführt, bei Substanzgefährdung können sie auf jeden Fall einen solchen Antrag stellen auf wirtschaftliche Härtefälle. Und es soll generell auch einen atmenden Mietendeckel geben, der moderate Mieterhöhungen im Rahmen der Inflationsrate erlaubt.
Weiter sagen die Kritiker, so ein Mietendeckel ist trotz aller Ausnahmen und Einschränkungen nicht verfassungsgemäß, weil er eine Form der Enteignung darstellt. Was denken Sie, Frau Siebert, wie sicher wird der kommen?
Also ich bin mir ziemlich sicher, weil es so eine grundsätzliche Frage ist, um die es da geht, dass es Klagen geben wird. Wahrscheinlich von der Berliner Opposition angeführt, weil da ist eine Normenkontrollklage angedacht. Das können wohl Verbände der Immobilienwirtschaft nicht selber tun. Das werden aber sicherlich die Mitstreiter werden. Und dann ist natürlich so ein Referentenentwurf, muss ja durch die politischen Mühlen. Da werden noch die Verbände angehört, die Wohnungswirtschaft, die Mietervertreter. Das muss durch den Senat und durch das Abgeordnetenhaus in Berlin. Ich glaube nicht, dass das 1:1 so kommt, wie wir das jetzt gehört haben. Aber es soll in die Richtung gehen und das wird noch Riesendiskussionen geben in den nächsten Monaten.
Dankeschön aus Berlin an Daniela Siebert. Es wird spannend am Sonntag. In 2 ostdeutschen Bundesländern wird ein neuer Landtag gewählt, in Brandenburg und in Sachsen. Und nachdem wir gestern bei Deutschland heute ausführlicher über Brandenburg gesprochen haben, richten wir heute den Blick nach Sachsen. Zusammen mit unserer Korrespondentin Nadine Lindner in Dresden, die ich kurz vor der Sendung sprechen konnte. Nadine Lindner, in den vergangenen Wochen konnte man ja so ein bisschen den Eindruck gewinnen, Deutschland starrt wie das Kaninchen auf die Schlange, wenn es um Sachsen geht. Hier ist die AfD besonders stark, hier will die AfD stärkste Kraft werden. Ist diese Sorge berechtigt?
Naja, ich glaube halt, man muss tatsächlich erst mal sehen, was passiert. Die neuesten Umfragen deuten ja eher darauf hin, dass die AfD so einen kleinen Dämpfer bekommen hat. Aber nichtsdestotrotz ist die Frage, wie stark wird die AfD, die zentrale Frage meiner Ansicht nach, die gerade diesen Wahlkampf bewegt. Und es ist natürlich auch so, egal ob die Partei jetzt erst- oder zweitplatziert ist, es ist schon so, dass sie die Themen hier mitprägt, dass sie halt aber auch die Art und Weise mitprägt, wie hier miteinander umgegangen wird. Und wenn man sich die Wahlkampfreden oder auch die Wahlkampfauftritte der AfD anschaut, dann sieht man schon auch tatsächlich relativ stark, dass sie sehr auf die Angriffe auf die politischen, naja, manchmal verwenden sie das Wort Feinde, manchmal politische Gegner, manchmal politische Konkurrenz, dass sie sich aber sehr stark an denen abarbeiten. Das heißt, an der CDU, die sie hier nach 30 Regierungsjahren oder fast 30 Regierungsjahren dafür verantwortlich machen, dass das Land Sachsen, so sagt es die AfD, quasi ein unsicheres Land ist mit unsicheren Wirtschaftsperspektiven, wirtschaftlich gefährdet, unter anderem durch den Braunkohleausstieg, den geplanten, den die CDU ja mitträgt, aber zum Beispiel auch Angriffe auf die Grünen, denen sie halt unterstellen, einen Klimatotalitarismus durchzuführen. Und das Programm, was die AfD hier in Sachsen aufgeschrieben hat, das heißt unter anderem Trau dich Sachsen. Das heißt, im Vergleich zu Brandenburg setzt die AfD hier in Sachsen nicht ganz so stark auf dieses DDR-Thema, wie sie es in Brandenburg tut, wie wir ja gestern gehört haben, wo es darum geht zu sagen, vollende die Wende, friedliche Revolution mit dem Stimmzettel. Das sind so Dinge, die tauchen hier immer mal wieder auf, aber es geht trotzdem weiterhin bei der AfD vor allem um das Kernthema Migration.
Vielleicht die neuesten Zahlen. Eine neue Umfrage sieht die AfD bei 24,5%, die regierende CDU mit Ministerpräsident Michael Kretschmer zurzeit bei 32%. Alle Parteien von CDU bis Linke haben betont, sie würden nicht mit der AfD koalieren. Was sind denn überhaupt mögliche Regierungskonstellationen in Dresden?
Also es gibt 2 spannende Fragen, die uns an diesem Wahlabend nach 18 Uhr sicherlich bewegen werden. Das ist die Frage der Platzierung der Parteien. Und ich glaube, dass es dort tatsächlich auf Prozentpunkte oder sogar halbe Prozentpunkte ankommen wird. Wenn es so ausgeht wie im Moment, dann wäre rechnerisch tatsächlich eine sogenannte Kenia-Konstellation möglich, wie man sie schon aus Sachsen-Anhalt kennt. Das heißt, dass die CDU mit den Grünen zusammenarbeitet und dann noch mit der SPD, die im Moment nur auf 8,5% kommt, das heißt einstellig ist, aber trotzdem noch trotz dieser Verluste von 4 Prozentpunkten in der Regierungsverantwortung bleiben könnte. Es gibt noch die Variante, dass man es möglicherweise erweitern müsste auf eine 4-Parteien-Koalition, wenn die FDP da noch mit reinkommt. Das heißt, es wird wirklich haarscharf.
Vielleicht noch mal zu den Themen, die den Wahlkampf beeinflusst haben. Sie haben ein paar genannt schon, Migration, die Wende vollenden, das sind ja genau genommen keine landespolitischen Themen. Gibt es landesspezifische sächsische Themen, die ausschlaggebend sein könnten für das Wahlergebnis?
Ja, das ist ganz interessant. Die Leipziger Volkszeitung hat vor wenigen Tagen noch mal eine Umfrage veröffentlicht, wo sich ziemlich deutlich abzeichnet, wo den Leuten hier eigentlich der Schuh drückt. Und da ist mit Abstand auf dem ersten Platz das Thema Pflege, Rente und Gesundheit. Und das bekommt man tatsächlich auch immer wieder mit, dass gefragt wird, nun ja, Die Pflege, die Fachkräfte fehlen, aber auch die Pflegeeinrichtungen, die werden teurer, weil die Pflegekräfte jetzt bessere Löhne bekommen, was man grundsätzlich erstmal begrüßt. Aber dann sagt, die Belastungen für die Familien, auch gerade auf dem Land, die sind wahnsinnig hoch durch das Pflegethema. Und das zweite Thema, original landespolitisch, Kitas und Schulen. Weil man dort sieht, das ist das Thema Lehrermangel, dass vor jeder Klasse tatsächlich dann auch ein Lehrer steht, dass die Unterrichtsausfälle zurückgehen, dass das Thema Schulsanierung weiter angegangen wird. Blick noch auf die anderen Themen, da geht es noch, Umweltschutz ist noch relativ stark, Nahverkehr und dann erst auf den hinteren Plätzen, laut der Leipziger Volkszeitung, die Themen Kriminalitätsbekämpfung, Flüchtlingszuwanderung begrenzen bzw. Integration von Flüchtlingen. Also das heißt, man redet hier im Land tatsächlich nicht nur über das Thema Asyl. Und das erklärt meiner Ansicht nach auch so ein bisschen, dass die AfD nicht an ihre großen Erfolge, die sie zum Beispiel hier bei der Europawahl erringen konnte, wo sie vor der CDU in Sachsen auf Platz 1 gelandet ist, anknüpfen kann, weil dort ist sie in einigen Punkten ziemlich blank. Ich erinnere nur einfach daran, dass die AfD kein Rentenkonzept hat im Bund, das heißt auch keine Ideen, die man dann hier im Land übertragen könnte, mit denen man dann hier im Land arbeiten könnte.
Obwohl es ja nur in Anführungsstrichen Wahlen in einem Bundesland sind, wird das mediale Interesse gewaltig sein in ganz Deutschland und auch aus dem Ausland. Sind sich die Sachsen eigentlich dessen bewusst, wie sehr auf ihr Wahlverhalten geschaut wird und auch auf einen möglichen Erfolg der AfD?
Also was mir hier ganz deutlich auffällt, auch im Vergleich zum letzten Wahlkampf 2014, den ich ja mitbegleiten konnte, ist, die Leute interessieren sich wirklich für Politik. Es gibt diese Wahlforen der Landeszentrale für politische Bildung in jedem Wahlkreis 1. Ich konnte davon ein paar Veranstaltungen besuchen und jedes Mal war es so, dass die Säle, ob in Bautzen, ob in Görlitz, die mussten wegen Überfüllung geschlossen werden. Es war total voll. Die Leute haben total konzentriert zugehört, haben ganz viele sachliche, interessierte, auch kritische Fragen gestellt. Und da war ich wirklich ganz positiv überrascht. Und ich glaube, dass viele sich jetzt auch mehr für Politik, auch für Landespolitik interessieren, als zum Beispiel noch vor 5 Jahren.
Einschätzungen von Nadine Lindner aus Dresden waren das. Ein Hintergrund zur Landtagswahl in Sachsen können Sie heute Abend ab 18.40 Uhr hören. Und außerdem empfehle ich unser Wochenendjournal Mein Dresden, Heimat tut weh, in dem unsere Reporterin, die aus Dresden stammt, mit Freunden und Bekannten über Politik und Pegida diskutiert. Morgen ab 10 nach 9. Das gibt es nicht mehr so häufig. Naturcampingplätze, bei denen es keine perfekt zugeteilten und eingehegten Stellplätze gibt, sondern wo alles noch sehr ursprünglich ist. Einen dieser seltenen gewordenen Naturcampingplätze gibt es im Süden der Ostseeinsel Rügen, genauer gesagt auf der Halbinsel Zuda, direkt am rügischen Bodden. Ein Ort ist das, an den nicht nur Ferienbesucher kommen, sondern wo auch die Einheimische Ruhe und Entspannung finden können. Ein Hamburger Investor wollte dort 44 Ferienhäuser bauen. Aus Sicht der Bürger wäre damit ihr Idyll weg gewesen. Sie erzwang einen Bürgerentscheid auf der Insel, was einer Sensation gleicht. Silke Hasselmann berichtet.
Wenn es diesen wahnsinnigen Aufschrei, den wirklich dieser Ort und ich glaube die Insel noch nie erlebt hat, wenn es diesen Aufschrei nicht gegeben hätte, wäre das Ding hier sang- und klanglos zugepflastert worden.
Es wäre eindeutig passiert.
Erzählen Andreas Meyer und Eike Lüth bei einem Spaziergang auf Rügens idyllischer Halbinsel Zuda. Hier befindet sich seit den 1960er Jahren der Naturcampingplatz Pritzwald. Eike Lüth leitet einen Agrarbetrieb auf Rügen, arbeitet ehrenamtlich in der Stadtvertretung von Garz und gründete vor fast 2 Jahren eine Bürgerinitiative. Warum? Das erschließt sich rasch auf dem gemeindeeigenen Grund des Campingplatzes, direkt am Bodden und mit der Kiefer als vorherrschendem Baum. Darunter weiträumig verteilt Zelte, Campingwagen mit Vordach, Chalets. Eine Familie aus Sachsen, die zum 4. Mal hier ist, lobt das Campen mitten in der Natur sowie das gute Preis-Leistungs-Verhältnis.
Wir haben bezahlt für 3 Personen 156 Euro mit Wohnwagen eine Woche. Ist halt nicht so eingegrenzt mit kleinen Hecken und Buschbäumen und man kann sich ein bisschen breiter machen als normal. Noch.
Auch Sie haben davon gehört, dass der Campingplatzbetreiber hier 44 Ferienhäuser plus große Schotterplätze für Wohnmobile plant. Ein Problem womöglich nicht nur für weitgereiste Besucher, sondern vor allem für die Einheimischen, die diesen öffentlichen Strandzugang seit je als ihr Naherholungsgebiet nutzen, sagt Eike Lüth.
Also hier rum, relativ dicht am Wasser,
sollten kleinere Häuser stehen, 22 kleinere mit 80 Quadratmeter Grundfläche, ist ja nicht ganz klein. Und da hinten dann in dem Bereich sollten 22 Häuser mit 120 Quadratmeter Grundfläche stehen. Die Häuser sollten 7,50 Meter hoch werden. Das Gelände hätte man angehoben und dann wären die über die Baumwipfel natürlich gekommen. Und da haben wir gesagt, das geht gar nicht. Das passt ja überhaupt nicht zum Campingplatz. Und es ging hier ja um die Ausweisung von Sondergebieten. Es hieß auch nicht mehr Campingplatz, sondern das sind richtig Ferienhausgebiete.
Investor ist der Campingplatzbetreiber. Der eher medienscheue Hamburger teilt mit, dass er erst nach dem Abschluss des Pachtvertrages mit der Stadt Garz von der Forderung der Forstverwaltung erfahren habe, mehr für den Brandschutz und gegen den hier und da entstandenen Wildwuchs mit befestigten Behausungen tun zu müssen. Umgestalten oder schließen, so habe die Alternative gelautet. Um die nötigen Investitionen wuppen zu können, wolle er nun Ferienhäuser bauen und müsse einige davon sogar verkaufen. Das Problem, diese Absicht und vor allem ihre Dimension blieben lange im Verborgenen. Erst als bereits an einem Bebauungsplan gearbeitet wurde, bekam Stadtvertreterin Eike Lüth durch beharrliches Nachfragen Wind von der Sache und gründete die Bürgerinitiative. Mit dabei, weil das Schicksal vieler anderer Inselgegenden vor Augen, Andreas Meyer, Betriebsleiter einer Rügener Wäscherei.
Wir verschandeln die Insel mit riesigen Ferienhaussiedlungen. In manchen Gebieten stehen über 100 solcher Häuser auf der grünen Wiese. Das heißt, 10 Monate im Jahr sind die Rollläden unten, das sind tote Dörfer.
Der Bürgerinitiative gelingt eine kleine Sensation. Denn obwohl es in Mecklenburg-Vorpommern hohe rechtliche Hürden für einen Bürgerentscheid gibt, dürfen die Wähler im Amtsbereich Garz am Tag der Europa-, Kommunal- und Bürgermeisterwahl am 26. Mai auch über die Zukunft des Naturcampingplatzes Rügen-Pritzwald abstimmen. Nach langer Zeit politischer Lethargie wieder so etwas wie Demokratie von unten auf der Insel, sagt Andreas Meyer.
86,5% haben in unserem Sinne mit Ja geantwortet, also soll der Campingplatz auch in Zukunft Campingplatz bleiben. Und die Wahlbeteiligung lag bei über 70% und auch das ist diesem Bürgerentscheid geschuldet.
Zu Gast im Rathaus Garz bei dem neu gewählten ehrenamtlichen Bürgermeister Sebastian Kösling. Auch für den CDU-Mann hängt die hohe Wahlbeteiligung im Mai mit der Chance zusammen, dass die Leute parallel über ein konkretes lokales Problem abstimmen durften.
Wo hat man das heutzutage in Deutschland noch? Eine Stunde angestanden vom Wahllokal. Eine Stunde, um ihr demokratisches Grundrecht wahrzunehmen. Selbst bei meiner Bürgermeisterstichwahl 50% Wahlbeteiligung, wo sonst Stichwahl haben, bei Landratswahlen mal 20, manchmal schon ja, peinliche Wahlbeteiligung, wo man sagt, ist das überhaupt eine legitime Wahl von der Gegenbeteiligung her. Da sieht man auch, dass es auch manchmal auch Demokratie auch noch in Deutschland so gut funktioniert, gerade mit Beteiligung. Man muss halt die Leute mitnehmen.
Und man müsse anschließend seine Versprechen halten, so Bürgermeister Kösling, der das Thema Naturcampingplatz statt Ferienhaussiedlung eigentlich schon vor 2 Wochen abräumen wollte. Doch um jedes Klagerisiko für die Gemeinde Garz auszuschließen, lässt er im Moment noch an der entsprechenden Beschlussvorlage für die Stadtvertreterversammlung feilen. Grundsätzlich bleibe es dabei.
Dass ich zwar gerade bei 80%, über 80%, dass ich den Entscheid umsetze.
Man wolle den jetzigen Betreiber des Campingplatzes dabei unterstützen, die Auflagen zu erfüllen. Doch sollte er den Campingplatz schließen, weil er dort keine Ferienhäuser bauen darf, suche man einen Nachfolger.
Bürger engagieren sich für den Erhalt eines Naturcampingplatzes. Aus Rügen war das Silke Hasselmann. Die Landtagswahl in Sachsen hat uns nicht nur hier bei Deutschland heute beschäftigt, sie beschäftigt auch gleich die Kollegen von Campus und Karriere der nachfolgenden Sendung. Es geht darum, wie das Bildungsthema den Wahlkampf in Sachsen beeinflusst hat. Mein Name ist Ute Meyer. Ich verabschiede mich für heute, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen allen noch ein wunderschönes Wochenende.